Ja, ihr habt die Gliederung für das, was ich heute Vormittag mit euch betrachten möchte, schon auf euren Plätzen. Und seht auch die Überschrift, Beten in großer Anspannung. Und ich habe so eine leise Vermutung, dass das für manche von uns gerade gar nicht so fern ist. Die große Anspannung, in der wir drinstehen und beten und ringen. Bevor wir uns dem Paulus zuwenden, möchte ich mich mit euch zusammen unserem Herrn Jesus Christus zuwenden und dort eine Situation mit euch kurz betrachten, die ja eigentlich die einzige Situation ist, in der Jesus seine engsten Freunde gebeten hat, für ihn einzustehen, mit ihm zu beten, mit ihm zu kämpfen. Und es war im Garten Gethsemane. Und dazu möchte ich mit euch die Verse kurz lesen, in Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Das ist eine der Stellen der Heiligen Schrift, die ich in ganz besonderer Weise als, ja, als heiligen Boden empfinde. Denn was da geschieht, hat eine unglaubliche Tiefe. Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend. Und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt Jesus, und bittet die drei Ängsten seiner Jünger, sagt: Bleibt hier und wacht mit mir. In anderen Worten: Betet mit mir, betet mit mir oder betet für mich. Und es ist sehr, sehr offensichtlich, dass das keine leichtfertige, oberflächliche Bitte ist. Jesus ist dem Tode nahe hier. Dieses Ringen im Garten Gethsemane, es ist ein Ringen mit dem Tode. Aus Angst vor dem, was dann am Kreuz kommen wird. Und dabei ist es nicht in erster Linie die Angst vor den fürchterlichen körperlichen Qualen und auch nicht im Letzten diese entsetzliche Schande, die mit einer Kreuzigung verbunden ist, sondern das Schlimmste, das, was Jesus aus Angst Blut schwitzen lässt, wie es uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Das Schlimmste, was diese Angst auslöst, ist das Alleinsein mit unserer Sünde. Die Trennung vom Vater. Oder in anderen Worten, der Gang in die Hölle, in die Gottesferne. Und wir hören es dann auch am Kreuz, in Matthäus 27, Vers 46, dieser Schrei: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sein Schrei am Kreuz aus der Gottesverlassenheit. Und die Angst davor ist es, was Jesus schier aus Angst sterben lässt. Es ist ein Ringen mit dem Tode. Und in dieser Angst bittet er seine Jünger: bleibt hier und wacht mit mir. Betet mit mir. Betet für mich. Und was tun die Jünger? Sie schlafen. Und ich weiß nicht, ob wir uns da mit dem Zeigefinger auf sie irgendwie besser fühlen dürften, ob wir nicht genauso geschlafen hätten. Vielleicht auch aus Angst. Okay? Sie schlafen und selbst nach einem ersten wachgerüttelt werden, schlafen sie wieder ein. Und als Jesus sie dann beim zweiten Mal zurückkommen, wieder schlafend vorfindet, da probiert er es gar nicht mehr, sie wach zu kriegen. Er geht zurück und betet alleine weiter. Das heißt, er kämpft seinen Kampf alleine. Und das ist ein Text, der geht mir unter die Haut. Und ich frage mich, wie viele Menschen habe ich vielleicht schon ganz ähnlich im Stich gelassen? Wie viele habe ich alleine kämpfen lassen, statt mich an ihre Seite zu stellen und mit ihnen zu kämpfen und wach zu bleiben, zu beten, alleingelassen. Betet für mich. Oder diese Bitte: bete für mich. Das ist eine Bitte, die haben wir alle schon von anderen Menschen gehört. Und da waren ganz sicher auch Anliegen drunter, bei denen es um sehr viel gegangen ist. Nicht nur so das schnell mal dahergesagte Anliegen, ja, bet für mich. Und du merkst schon, eigentlich jo, so ernsthaft betet die Person ja selber nicht einmal. Ja? Sondern da waren ganz sicher auch todernste Anliegen dabei, wo jemand gebeten hat: bitte, bete für mich, wacht mit mir, betet für mich. Ja, und Paulus, der bittet auch immer wieder in seinen Briefen, meistens am Ende seiner Briefe, die Leute, an die er schreibt, darum, dass sie mit ihm beten oder auch für ihn beten, dass sie Fürbitte tun für ihn und seinen Dienst. Ein paar Beispiele. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 25. Da schreibt er so gegen Ende des Briefes: liebe Brüder, betet auch für uns. Betet auch für uns. Und im 2. Thessalonicher Brief, im 3. Kapitel, Die Verse 1 und 2, da wird es noch ein bisschen mehr ausgeführt. Da sagt er weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch. Und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und wenn es dir heute so geht, dass du als Christ, wenn du den Mund aufmachst, auch Widerstand erfährst, ja, Paulus hat das auch erlebt. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und er bittet seine Geschwister, da auch mit dafür zu beten. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 3, da bittet er und sagt, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Betet, dass Gott uns eine Tür auftut für die Verkündigung des Evangeliums. Und eine besondere Dringlichkeit nimmt diese Bitte um Gebet jetzt auch noch im Römerbrief an. Und das ist die Stelle, die ich mit euch heute besonders betrachten möchte. Im Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 22 bis 33. Ja, wir lesen nochmal den ganzen Abschnitt, um den Zusammenhang zunächst zu kriegen. Vers 22 fange ich an. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, dass ich zu euch komme. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Und jetzt kommt die Bitte um Gebet, ab Vers 30. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. So, zunächst einmal müssen wir die Situation erfassen, in der Paulus schreibt. Und da geht es um seine Reisepläne. Okay? Paulus schreibt diesen Brief an die Römer oder an die Gemeinde in Rom von Korinth aus. Und er erklärt hier seine Reisepläne. Zunächst einmal will er von Korinth aus nach Jerusalem reisen und dann, wenn in Jerusalem alles gut gegangen ist, möchte er nach Spanien. Das war so das damalige Ende der Erde. Dass da weiter draußen ja noch mehr Land ist und noch mehr Menschen, das wusste man damals noch nicht. Okay? Also, zuerst nach Jerusalem und wenn dort alles gut gegangen ist, nach Spanien. Warum? Nun, weil im ganzen östlichen Mittelmeerraum das Evangelium nicht mehr wirklich unbekannt ist. Da hat es überall jetzt schon in den strategischen Städten zumindest eine kleine Gemeinde, von der aus das Evangelium sich weiter ausbreitet. Und Paulus ihr wisst wahrscheinlich, ne, der hatte so ein besonderes Anliegen, das Evangelium immer dorthin zu tragen, wo der Name Jesu noch völlig unbekannt war. Und hier gibt es keine Aufgabe mehr für mich, sagt er. Und er möchte nach Spanien. Nun habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, im östlichen Mittelmeerraum, sagt er im Vers 23. Sein Ziel ist Spanien, aber auf dem Weg nach Spanien unbedingt, unbedingt ein Zwischenstopp in Rom, um endlich, endlich die Gemeinde in der Hauptstadt des Römischen Reiches kennenzulernen. Tja, und das sind so seine Pläne. Und dann bittet er diese Gemeinde, die er ja noch gar nicht kennt, an die er hier schreibt, ja, er bittet sie um Gebet. Und die Bitte um Gebet kommt mit ziemlich hoher Dringlichkeit. Vers 30. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Heiligen Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Ich ermahne euch aber, nicht dieses eher vorsichtige, ich bitte euch. Also das ist schon irgendwo stärker noch. Gell? Ich ermahne euch. Und dann kommt diese Ermahnung auch durch unseren Herrn Jesus Christus, das heißt in seinem Namen. Sprich, ihr sollt diese Ermahnung als seine Worte hören und dementsprechend auch ernst nehmen. Und dann kommt noch eine Verstärkung. Durch die Liebe des Geistes, schreibt er. Durch die Liebe des Geistes. Und dieser Genitiv, ja, diese Liebe des Geistes, diesen Genitiv, den haben wir wohl eher jetzt nicht als die Liebe des Geistes zu uns zu verstehen, sondern als die Liebe zueinander, die durch den Geist angeregt wird. Und da nimmt der Paulus wahrscheinlich bewusst auch Bezug auf etwas, das er ein paar Kapitel vorne dran geschrieben hat. In Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, er appelliert an das, an diese Liebe, die doch da ist. Die ist doch in eure Herzen ausgegossen. Und wenn diese Liebe da ist, und davon gehe ich aus, dann könnt ihr doch eigentlich gar nicht anders, als diese Bitte oder diese Ermahnung, mit der ich im Namen Jesu jetzt auf euch zukomme, wirklich ernst zu nehmen. So in etwa denke ich, dass wir das, was der Paulus hier schreibt, zu verstehen haben. Ganz schön dringlich. Ja, also nicht so nur dieses Vorsichtige, könnt ihr bitte vielleicht in euren Gebetstreffen, wenn ihr gerade dran denkt, auch für mich beten, sondern schon sehr, sehr viel deutlicher und dringlicher. Und diese Dringlichkeit, die wird dann noch deutlicher, wenn wir weiterlesen und dann feststellen, dass er sagt hier, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete. Dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete. Und da haben wir Gebet als Kampf. Und das ist etwas, das klingt beim Paulus immer wieder mal an. Zum Beispiel auch in seinem Brief an die Kolosser. Im Kolosserbrief, zweites Kapitel, da schreibt er in den Versen 1 bis 3 folgendes. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ein zweites Mal, wo das anklingt, auch im Kolosserbrief, ist in Kapitel 4, Vers 12. Da schreibt der Paulus von Epaphras. Das ist der, durch den die Leute in Kolosse das Evangelium gehört haben. Und er schreibt da in Kapitel 4, Vers 12, es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Und das sehen wir hier in diesem Kolosserbrief, dass es sowohl für Paulus als auch für den Epaphras die Fürbitte für die Gemeinde in Kolosse nicht nur so ein gemütlicher Spaziergang ist. Na, wenn ich halt gerade dran denke, dann. Ja? Nein, sie kämpfen, sie ringen im Gebet für ihre Geschwister, weil es eben keineswegs selbstverständlich ist, dass die feststehen im Glauben, dass die erfüllt sind mit allem, was Gottes Wille ist. Das heißt, da ist eine gewisse Anspannung im Raum. Und in Kolosse waren eben auch gewisse Irrlehren im Umlauf. Und gerade auch auf diesem Hintergrund ist es nicht alles gegessen, dass die da so konstant weiter wachsen. Ja? Da ist eine gewisse Anspannung im Raum. Wie wird es für die Christen in Kolosse weitergehen? Und in diese Anspannung geben sich sowohl der Paulus als auch der Epaphras mit ihren Gebeten mit hinein. Und zurück zum Römerbrief. Beim Schreiben des Römerbriefs spürt Paulus jetzt offensichtlich im Blick auf sich selbst und seinen Dienst eine besondere Anspannung. Paulus weiß, es ist alles andere als selbstverständlich, dass mit seiner bevorstehenden Reise nach Jerusalem alles glatt laufen wird. Und da betet er selbst intensiv. Es ist ein Gebet, das einem Ringen, einem Kämpfen gleicht, weil es mit einer ganz besonderen Anspannung verbunden ist. Und er bittet die Geschwister in Rom, die er zum Großteil noch nicht persönlich kennt, dass sie ihm durch ihre Fürbitte in diesem Kampf jetzt zur Seite stehen. Helft mir kämpfen durch eure Gebete für mich zu Gott. Das ist so ähnlich wie das bei Jesus. Wacht mit mir. Helft mir kämpfen. Betet für mich. Nun, diese Bitte wirklich ernst zu nehmen, das bedarf einer Bereitschaft, die Not des anderen wirklich ein gutes Stück zu meiner eigenen zu machen. Und wo das Anliegen oder die Not des anderen wirklich zu meinem geworden ist, ja, da bete ich dann auch mit einer vielleicht ähnlichen Intensität wie die Person selbst, weil es mich genauso betrifft. Oder es gibt vielleicht sogar Situationen, wo eine Person selbst aus irgendeinem Grund nicht kämpfen kann im Gebet. Und dann kämpft der, der für ihn betet, vielleicht sogar mit größerer Intensität als die betroffene Person selbst. Der Reformator Calvin hat zu dieser Stelle hier gesagt, Paulus zeigt uns hier, wie die Frommen für ihre Geschwister beten sollen, nämlich, dass sie sich so mit der Person identifizieren, als wären sie selbst in die gleichen Herausforderungen gestellt. Das ist jetzt meine freie Übertragung aus dem Englischen. Und das Englische ist wiederum natürlich eine Übersetzung aus wahrscheinlich dem Lateinischen. Okay? Aber trotzdem, Die Linie ist klar, was er sagt. Paulus zeigt uns hier, wie die Frommen für ihre Geschwister beten sollen. Nämlich, dass sie sich so mit der Person identifizieren, als wären sie selbst in die gleichen Herausforderungen hineingestellt. Ja. Wenn die Not des anderen in diesem Sinne wirklich ein gutes Stück zu meiner eigenen Not wird, dann kämpfe ich auch. Genau wie die betroffene Schwester oder der betroffene Bruder. Und dann ist es wirklich ein echtes Ringen im Gebet. Und jetzt hat der Paulus hier zwei ganz konkrete Gebetsanliegen, die er den Geschwistern in Rom mitteilt. Vers 31. Damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Zwei Anliegen. Und die haben beide ganz konkret mit seiner geplanten Reise nach Jerusalem zu tun. Das erste Anliegen, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa. Die Errettung von den Ungläubigen in Judäa. Jetzt, unter den Juden seiner Zeit gibt es viele, denen der Paulus mit seiner ganz besonderen Berufung, das Evangelium den Heiden zu bringen, ja, ein besonderer Dorn im Auge ist. Das sind Leute, die sich dem Evangelium selbst verweigern. Sie sind ungläubig. Jetzt nicht, weil sie die Botschaft des Evangeliums noch nie gehört hätten, sondern weil sie sich dieser Botschaft verweigern. Das ist ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied sogar. Das waren Leute, für die ein Messias aus dem Judentum, durch den dann auch die Heiden das Heil angeboten kriegen, undenkbar war. Und erst recht nicht, wenn sowohl für Juden als auch für Heiden das Heil am Ende aus Gnaden kommen soll. Und diese Leute verweigern sich dieser Botschaft. Und sie sehen den Paulus als ihren ganz persönlichen Feind an. Also es ist kein Wunder, dass der Paulus im Blick auf die bevorstehende Reise nach Jerusalem angespannt ist. Betet mit mir, sagt er, dass ich vor diesen Leuten bewahrt bleibe. Und dann hat er noch ein zweites Anliegen. Sie sollen beten, dass sein Dienst, oder mein Dienst, schreibt er, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Die Annahme seines Dienstes bei den Gläubigen, was hat es damit auf sich? Sein Dienst, den er für Jerusalem tut. Dabei geht es um diese Geldsammlung. Eine Geldsammlung, eine ziemlich groß angelegte Geldsammlung unter den heidenchristlichen Gemeinden als Unterstützung für die Gemeinde in Jerusalem, weil es dort in Jerusalem ganz besonders viele wirklich arme Leute zu versorgen gab in der Gemeinde. Ganz, ganz viele. Und Paulus hat gesammelt, über Jahre ist das vorbereitet worden und er bittet jetzt drum, betet mit mir, dass mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Fragt man sich vielleicht ja, warum? Warum sollte das überhaupt in Frage sein? Warum ist Paulus im Blick auf die Annahme dieses Liebesdienstes so angespannt? Nun, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass Juden etwas von Heiden annehmen. Und weil es auch nicht selbstverständlich ist, dass die jüdischen Gläubigen voll hinter dem Dienst des Paulus unter den Heiden stehen. Und für den Paulus hängt enorm viel an diesem Anliegen. Wenn das gelingt, dass die jüdischen Geschwister die Liebesgabe der heidnischen Geschwister in einer guten Haltung annehmen, dann ist hier ein Zeichen gesetzt. Ein ganz, ganz wichtiges Zeichen für die gegenseitige Annahme Annahme unter Geschwistern. Und nach der sehnt sich der Paulus von Herzen, dass Juden und Heiden sich gegenseitig als Geschwister begegnen können und die Heiden Christen, die Juden Christen, sorry, das annehmen können, das sind Geschwister und sich beschenken lassen können. Und wenn sie das auf eine gute Weise annehmen, dann ist aber auch der ganze Dienst des Paulus als Apostel unter den Heidenvölkern noch einmal auf eine ganz besondere Weise bestätigt. Das kommt ja auch noch dazu. Aber noch ist das Ganze nicht gegessen. Und Paulus ist sehr angespannt. Und deshalb diese so ganz, ganz besonders dringliche Bitte, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Und dann sehen wir aber im Vers 32, dass hinter diesen zwei Anliegen noch ein übergeordnetes Anliegen ist, das weit, weit über den bevorstehenden Besuch in Jerusalem hinausschaut. Nämlich, Vers 32, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Das heißt, nur wenn die Dinge in Jerusalem einigermaßen gut laufen, kann Paulus weiterziehen. Und zwar weiterziehen nach Rom, aber das ist ja nur der Zwischenstopp. Am Ende geht es um Spanien. Nur wenn in Jerusalem mit diesem Besuch alles gut geht, kann Paulus seinen Dienst im östlichen Mittelmeerraum als abgeschlossen betrachten und sich auf den Weg machen mit einem Zwischenstopp zu beiderseitiger Ermutigung in Rom und dann weiter zum westlichen Ende der Erde. Das heißt, weit über die momentan laut schreienden Gebetsanliegen hinaus hat Paulus große Träume. Große Ziele mit dem Evangelium. Und sein Gebet darum, dass in Jerusalem alles glatt geht, gilt eben nicht nur dem, dass er den Schwierigkeiten aus dem Weg gehen möchte, sondern dem, dass, wenn es gut geht, er dann weiterziehen kann zum nächsten, zu den nächsten unerreichten Völkern. Und wenn wir von Paulus beten lernen wollen, dann stellt sich auch für uns da und dort die Frage nach der großen Vision, die unser Leben und Beten antreibt. Schwierigkeiten wegbeten, nur weil Schwierigkeiten eben unangenehm sind, das ist was anderes, als Schwierigkeiten wegzubeten, damit dann der Weg frei ist für nächste Schritte mit dem Evangelium. Und vielleicht wirkt es ein bisschen eigenartig, dieser Ausdruck, Schwierigkeiten wegbeten. Aber ich habe diesen Ausdruck bewusst so gewählt. Wir sagen es nicht so, aber ganz oft ist es doch das, was wir tun. Ja? Oder wie wir es gerne hätten. Wir beten und erwarten, erhoffen, dass Gott als Antwort auf unsere Gebete die Steine aus unserem Weg wegräumt. Und wenn Gott das nicht tut, haben wir falsch gebetet, falsch geglaubt, nicht genug gebetet, zum falschen Zeitpunkt gebetet oder. Wenn Gott das nicht tut oder wenn er es nicht so tut, wie wir es wollen, wenn er es anders tut oder vielleicht auch sehr viel später, als wir erbitten, das ist oft nicht einfach. Und deshalb noch ein paar Gedanken auch zu Umgang mit Gottes Antworten auf unsere Gebete. Und davon sehen wir auch bei Paulus einiges. Wenn wir uns gerade mal die Anliegen hier, die drei Anliegen aus dem Römerbrief hier vor Augen halten, diese Bitten im Römer 15. Die erste Bitte, er betet darum, dass er vor den ungläubigen Juden in Jerusalem bewahrt bleibt. Er betet intensiv, Freunde beten und sogar Leute, die ihn nicht kennen, beten mit. Und wie beantwortet Gott diese Bitte? In der Apostelgeschichte, Kapitel 21, ab Vers 27, könnt ihr es nachlesen? Ja, Gott bewahrt ihn, aber nicht ganz auf die Art und Weise, wie er es erhofft hatte. Ne? Gott bewahrt ihn, allerdings auf dem Weg, dass die Römer ihn in Gewahrsam nehmen, um zu verhindern, dass er von den Juden im Tempel zu Tode geprügelt wird. Und danach ist Paulus jahrelang in römischer Schutzhaft. Das war nicht ganz die Antwort, die Paulus erhofft und erbetet hatte. Und wenn manchmal Leute so Druck machen, dass sie genau wissen, wie Gott beantworten muss, vielleicht Vorsicht. Schau in die Bibel. Selbst zu Jesus hat Gott in dieser Situation Nein gesagt. Dann sein zweites Anliegen. Paulus betet darum, dass sein Dienst mit der Unterstützung durch die heidenchristlichen Gemeinden den judenchristlichen Gemeinden oder den jüdischen Gläubigen willkommen ist in Jerusalem. Und es scheint einigermaßen zumindest zu gelingen, wobei wir auch da nicht genau wissen, wie die jüdischen Geschwister sich nach diesem Aufruhr im Tempel zu Paulus gestellt haben oder nicht. Das wissen wir nicht. War schon heikel, sich in dieser Situation nach dem Aufruhr im Tempel zu Paulus zu stellen. Wir wissen nicht, wie das ausgegangen ist. Und sein drittes Anliegen, das übergeordnete Anliegen dahinter, er wollte ja nach einem Zwischenstopp in Rom weiterreisen nach Spanien, um das Evangelium in Spanien zu verkündigen. Nun, wir wissen, nach Rom ist er gekommen. Allerdings ein bisschen anders als erhofft und auch ein bisschen später als erhofft. Sehr viel später als geplant kommt er nach Rom, aber als Gefangener Roms. Und Spanien hat er nach allem, was wir wissen, vermutlich nie erreicht. Er hat gebetet, viele haben mit ihm gebetet. Ein weiteres Beispiel, mit dem der Paulus sich auseinandersetzen musste, und das nicht ohne war, können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. 2. Korinther 12, 7 bis 10. Da schreibt Paulus: Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ein Pfahl im Fleisch. Oder wie es hier bezeichnet, ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Wir wissen nicht genau, um was es sich dabei handelt. Eine Krankheit oder Menschen, die ihm ständig auf den Fersen sind und ihm Not machen. Wird alles Mögliche rumgerätselt, aber wir wissen es effektiv nicht wirklich. Ist aber auch nicht wirklich relevant für unsere Frage jetzt. Was eindeutig ist, die Sache hat dem Paulus echte Not gemacht. Und was hat Paulus getan? Das, was jeder von uns tun würde. Er hat zu Gott gefleht, dass Gott die Sache wegnimmt. Schwierigkeiten wegbeten. Ja? Also dreimal hat er zu Gott gefleht, dass er es wegnimmt. Und ich vermute, dass es sich dabei um drei intensive Gebetsphasen handelt. Ja? Also ich vermute stark, dass das mehr war, als so dreimal vorsichtig kurz zu beten, lieber Gott, bitte nimm es doch weg. Ja? Das war eine intensive Sache für ihn. Gell? Dreimal hat er Gott ganz intensiv mit dieser Bitte bestürmt und das war sicher auch mit vielen guten Argumenten begründet. Nämlich, dass der Paulus seinem Herrn doch sehr viel besser dienen kann, wenn diese Schwierigkeit aus seinem Leben raus ist. Eindeutig. Dann ist er frei, vielleicht gesund, mehr Leistungsfähigkeit und, und. Und was ist Gottes Antwort? Der Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Gott zu ihm. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was macht Paulus? Vers 9 und 10. Er sagt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und da steht ein Paulus in einem ganz starken Kontrast zu manchen Leuten, die heute dastehen und behaupten, dass wenn wir nur richtig beten, nur intensiv genug beten, nur mit genug Glauben beten, dass Gott die Schwierigkeit, die Schwachheit und was auch immer es ist, wegnimmt. Hier sehen wir was ganz anderes. Und vielleicht war es am Ende das größere Zeugnis. Oder ich würde sagen, sicher war es am Ende das größere Zeugnis, dass Paulus trotz dieser Schwäche so mit seinem Herrn unterwegs war und dass Gott immer genug Gnade gegeben hat für das Weitergehen auch mit dieser Schwäche. Wenn wir beten, dann kann es sein, dass Gott uns gibt, worum wir bitten. Wir haben viele Verheißungen in diese Richtung in der Schrift. Es kann aber auch sein, dass Gott uns erstmal warten lässt. Auch das gibt's. Und es kann aber auch sein, dass Gott Nein sagt. Und noch etwas kann sein. Es kann auch sein, dass Gott uns das Ziel, das wir mit unserer Bitte erreichen wollen, sehr wohl gibt, aber auf einem ganz anderen Weg. So wie er dem Paulus immer genug Gnade gegeben hat, um mit dem Pfahl im Fleisch zu leben, statt dem Pfahl einfach wegzunehmen. In der Vorbereitung habe ich ein paar Zeilen gefunden auf Englisch, die ich so gut ging, versucht habe zu übersetzen. Ich lese es euch vor. Er bat um Tatkraft, damit er erfolgreich wäre. Ihm wurde Schwachheit gegeben, sodass er gehorchen lernte. Er bat um Gesundheit, damit er größere Dinge tun könnte. Ihm wurde Gebrechlichkeit gegeben, sodass er bessere Dinge tat. Er bat um Reichtümer, damit er glücklich würde. Ihm wurde Armut gegeben, sodass er weise wurde. Er bat um Macht, damit die Menschen beeindruckt zu ihm aufschauen würden. Ihm wurde Begrenztheit gegeben, sodass er seine Gottesbedürftigkeit spürte. Er bat um alle Dinge, damit er das Leben genießen könnte. Ihm wurde das Leben gegeben, sodass er alle Dinge genießen konnte. Er hat nichts von dem empfangen, worum er gebeten hat, aber alles, worauf er gehofft hat. Sein Gebet ist erhört, aber eben ganz anders, als er zunächst gedacht und erwartet hat. So, mit diesen Gedanken zum Thema Gebetserhörung möchte ich diesen Abschnitt hier abschließen.